Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Petra Enzinger, ich grüße Sie herzlich zu dieser Ausgabe der Lebenszeit. Ja, wir wissen es alle und doch sehen wir kaum Lösungen, oder? Wir werden immer älter. Das ist an sich etwas Schönes, aber leider bleiben wir nicht alle so gesund und fit, dass wir ganz ohne Hilfe auskommen. Die Pflege, das ist ein ganz großes Thema für viele von uns. Pflegen Sie einen Angehörigen, sind selbst vielleicht pflegebedürftig, machen sich Sorgen, wie es wird, wenn Sie älter werden, vielleicht nicht mehr alles so selbstständig erledigen können. Wir sprechen heute über die Pflege und in diesem Monat ist die Lebenszeit etwas anders gestrickt als sonst. Wir wollen Ihnen noch mehr das Wort geben, hören, welche Ideen Sie haben, wenn es um latente Probleme in unserer Gesellschaft geht. In dieser Woche also fragen wir mit Blick auf die Pflege, welche Lösung haben Sie? Wie lösen Sie das für sich? Die kostenfreie Telefonnummer, wenn Sie uns da etwas schildern möchten, 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Das heißt, heute sollen Sie unsere Experten sein, denn Sie sind es ja gerade im Bereich Pflege. 2/3 der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt, häufig eben auch von Angehörigen. Wie funktioniert das? Mit welchen Problemen haben Sie zu kämpfen? Wie könnte man das lösen? Wie haben Sie vielleicht auch schon eine Lösung für sich gefunden? Das alles wollen wir von Ihnen erfahren und Unterstützung gibt es bei diesem Thema heute einmal von Andreas Westerfellhaus. Er ist der Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Enzinger.
Und Sie haben selbst im Pflegebereich gearbeitet, viel Erfahrung dort gesammelt. Sie sind der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, heute zugeschaltet aus Regensburg. Und bei mir im Studio ist Johannes Technau. Er ist der Geschäftsführer des Pflegeanbieters Bürzorg Deutschland. Das ist ein Pflegemodell, das Sie uns noch vorstellen werden, das aus den Niederlanden stammt. Johannes Technau, schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Morgen, vielen Dank.
Andreas Westerfellhaus, die Zahl der Pflegebedürftigen steigt. Wie schätzen Sie das ein? Wie wird sich das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten in Deutschland entwickeln?
Ja, die Prognosen sind natürlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich und manche sind auch sehr langfristig angelegt, bis zum Jahr 2050. Ich glaube, wenn man sich, wie auch ich, mit der Thematik Pflegebedürftigkeit in der Zukunft auseinandersetzt, dann brauchen wir einen ganzen komplexen Maßnahmenkatalog, wie wir mit der Thematik Pflegebedürftigkeit umgehen. Und das Wichtigste ist zunächst auch einmal, dass wir es jetzt in dieser Form, wie wir es jetzt gerade machen, auch mit den Menschen in dieser Gesellschaft diskutieren. Weil viel zu häufig erfahre ich auch in meinem persönlichen Umfeld und auch im politischen Arbeiten, dass wir, ich sag's mal, Weltmeister im Verdrängen sind, wenn es um die Thematik Pflegebedürftigkeit denn dann geht. Wir stehen vor einer großen Aufgabe, wir stehen vor großen Herausforderungen. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir mit guten Ideen, die wir ja auch schon präsentieren und mit Veränderungen auch in dieser Gesellschaft und in einer breiten Diskussion auch zu vernünftigen Lösungen kommen werden.
Aber das Stichwort Verdrängen möchte ich gerne nochmal aufgreifen, denn das ist ja wirklich angesichts der Problematik, vor der wir stehen, nicht der richtige Weg. Warum verdrängen wir so?
Naja, da kann man ja nur mutmaßen, warum wir verdrängen, weil zugegebenermaßen pflegebedürftig möchten ja wahrscheinlich die wenigsten Menschen, denn dann werden, Sie hatten es in Ihrer Anmoderation ja bereits erwähnt, wir werden immer älter, das ist gut so und eigentlich wollen wir ganz gesund alt werden und möglicherweise am anderen Morgen dann auch einfach nicht mehr wach, aber so läuft es nicht. Und so läuft es auch nicht bei vielen Angehörigen, die wir pflegen, die wir dann betreuen. Also müssen wir uns mit der Thematik auseinandersetzen. Das heißt, wir müssen auch diesem Wort Pflegebedürftigkeit den Schrecken nehmen. Das ist ein Abschnitt des Lebens, der für viele von uns dazugehört in unterschiedlichen Ausprägungen. Und wir müssen ihn auch den Menschen klar machen, dass man davor keine Angst haben muss, dass es dafür Lösungen gibt, die auch einer ethischen, moralischen Versorgung dieser Menschen begegnen können. Und ich glaube, das ist die grundsätzliche Frage, neben der Frage, wie wollen und wie können wir das in der Zukunft denn dann auch finanzieren. Aber nochmal. Ich bin jemand, der dafür eintritt, dieser Thematik auch zu versuchen, den Schrecken zu nehmen. Wenn wir so weit gucken, dann muss ich jetzt schon darauf hinweisen, dass auch die Fragestellungen der Prävention und der Rehabilitation, der Vermeidung von Pflegebedürftigkeit, so weit wie es eben geht, denn dann auch in dieser Gesellschaft diskutieren müssen.
Pflege also ein großes Thema, das, wenn man darüber nachdenkt, wie Pflege bei uns organisiert werden kann, man ja schon fast ein wenig ehrfürchtig anschaut. Es ist eine der Herausforderungen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Sie haben gesagt, den Schrecken nehmen, ja, eine menschenwürdige Pflege zu organisieren. Das ist die Herausforderung, aber sicher haben sich da schon viele von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, auch schon Gedanken gemacht, weil sie selbst betroffen sind, weil sie Angehörigen vielleicht pflegen, in der Pflege arbeiten. Welche Ideen haben Sie? Welche Gedanken? Welche Lösungen vielleicht auch für sich schon gefunden? Rufen Sie uns an und werden Sie Teil dieser Sendung. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Und Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, dann an diese Adresse lebenszeit@deutschlandfunk.de und gerne mit der Telefonnummer, damit wir Sie zurückrufen können. Problempflege, welche Lösung haben Sie? Johannes Technau ist bei mir im Studio, Geschäftsführer des Pflegeanbieters Würzorg Deutschland. Und Andreas Westerfeldhaus als Pflegebeauftragter der Bundesregierung, haben Sie schon einmal miteinander Kontakt gehabt? Kennen Sie das Modell?
Oh ja, ich kenne das Modell. Ich kann schon vorher sagen, dass ich von dem Modell sehr angetan bin. Wir sind auch gemeinsam in Gesprächen und auch gemeinsam aufgetreten, weil mich vor allen Dingen ein Grundsatz, ich mich in einem Grundsatz bestätigt sehe. Wer versucht, die Herausforderungen der Zukunft mit den Instrumenten der letzten 30 Jahre zu lösen, der wird hier keinen Erfolg haben. Und dieses Modell Bürzog sehe ich aus ganz unterschiedlichsten Gründen als ein sehr zukunftsweisendes Modell, was sowohl Angehörigen wie Pflegebedürftigen, wie aber auch den Pflegenden in ihren Aufgabenstellungen und Problemstellungen sehr entgegenkommt.
Also stellen wir es doch mal vor, Johannes Technau bei mir im Studio, Geschäftsführer dieses Modells. Andreas Westerfeldhaus hat es schon erklärt. Willkommen in der neuen Pflege. Ein Konzept verändert alles. So ist auf der Homepage bei Ihnen zu lesen. Und da versprechen Sie ordentlich viel. Ein Konzept verändert alles. Das Ganze kommt aus den Niederlanden. Das heißt, dort hat man schon einige Erfahrungen gesammelt. In Deutschland ist es noch relativ neu. Sie setzen auf kleinere Pflegeteams, auf flache Hierarchien, ohne Chefs auskommen. Wie funktioniert das? Was soll das wem bringen?
Naja, ich glaube, dass vom Grundsatz her, um auch die Pflege in die Richtung zu entwickeln, die Herr Westerfeldhaus gerade skizziert hat, brauchen wir zwei Dinge. Das eine ist Zeit. Zeit für die Menschen, die Pflege benötigen, und auf der anderen Seite Vertrauen. Vertrauen in die Professionalität der Pflegekräfte. Und in unserem Modell, was wir aus den Niederlanden entlehnen, sind die Pflegekräfte sehr eigenverantwortlich, sehr selbst hier organisiert in kleinen Teams von maximal 10 Personen und kümmern sich dort um alle Prozesse rund um den Patienten selbstständig. Und das führt eben dazu, dass auch alle Informationen rund um einen Patienten, um sein Netzwerk und um seine Bedarfe und Bedürfnisse bei 2 bis maximal 3 Pflegekräften liegen, die eben auch täglich Kontakt haben mit dem Pflegebedürftigen und nicht bei einer Leitungskraft, die wenig den Patienten sieht, aber ganz viel Verwaltungsarbeit rund um die Versorgung leistet.
Das heißt, Sie wollen näher am Menschen sein und auch näher räumlich gesehen, denn die Teams sollen möglichst in der Nähe auch der zu Pflegenden arbeiten, leben, kurze Wege.
Genau, also es ist, Bürzorg würde man wahrscheinlich in Deutschland im Fachjargon mit Quartierspflege übersetzen. Wenn Sie ein Team von 10 Leuten haben, dann findet das im Quartier, im Nahraum, im unmittelbaren Nahraum um dieses Team statt. So ist der Plan. Und dadurch entstehen Netzwerke, entstehen Bindungen an das Quartier, an Personen, die im Quartier sich bewegen und dort leben. Und somit eben auch die Möglichkeit, deutlich mehr Hilfe zu leisten als nur das, was auf dem Zettel steht. Weil man sich auskennt, weil man Netzwerke hat, die möglicherweise das soziale Leben vielleicht eines Patienten mit unterstützen können, aber eben auch die Pflege.
Die Pflegekräfte also sind im Einsatz bei den Nachbarn und wie ausgebildet?
Die Pflegekräfte sind ganz normal ausgebildet, so wie alle Pflegekräfte in Deutschland, Pflegefachkräfte, und werden von uns dann noch bekommen darüber hinaus eben den Bürzorg-Virus eingepflanzt und müssen ein bisschen was lernen im Hinblick auf Kommunikation, weil in einem hierarchiefreien Team ohne Leitungskraft müssen sie ein bisschen mehr und vor allem anders kommunizieren. Und darüber hinaus müssen sie Dinge lernen, die vorher eben die verantwortliche Pflegefachkraft übernommen hat. Wie fülle ich einen Dienstplan in das Pflegedokumentationsprogramm ein? Welche Häkchen muss ich wann wo setzen, dass der MDK hinterher nicht sich beschwert oder womöglich Abrechnungsbetrug anmerkt und so weiter.
Und der Hintergrund der Frage ist natürlich, dass wir im Zuge des Fachkräftemangels gerade in der Pflege auch große Probleme haben. 40.000 Stellen im vergangenen Jahr unbesetzt im Bereich Pflege. Haben Sie da Probleme mit?
Naja, also wir haben jetzt keine lange Schlange von Menschen, von Pflegekräften, die darauf warten, bei uns zu arbeiten. Allerdings, wenn wir eine Stelle besetzen wollen, schaffen wir das in der Regel auch in relativ kurzer Zeit. Zumindest dort, wo wir schon angekommen sind, insbesondere im Münsterland, in Sachsen, wenn wir dort Stellen ausschreiben, kommen wir sehr gut zu qualifizierten Bewerbern.
Und in den Niederlanden ist das Unternehmen relativ schnell gewachsen, sind sehr, sehr viele Angestellte inzwischen. Innerhalb kürzester Zeit haben sich viele gemeldet. Also auch da gibt es überhaupt kein Problem mit dem Finden von Fachkräften.
Ja, das hat sich, also in den Niederlanden ist das Unternehmen 2007 entstanden. Und dann ist es bis 2017 um rund 1000 Mitarbeiter pro Jahr gewachsen. Also ja, doch sehr schnell. Inzwischen gibt es auch dort einen Fachkräftemangel, der auch Bürzorg in den Niederlanden betrifft.
00800 4464 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie in die Sendung gestellt werden möchten. Kostenfrei können Sie uns anrufen. Die E-Mail-Adresse, wenn Sie uns erreichen möchten, schriftlich ist lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und Uta Bornschein aus Osterfilden ist in der Leitung. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie können was zum Thema Pflege sagen, nämlich was? Was sind Ihre Erfahrungen?
Ja, erstmal freue ich mich sehr, dass Sie den Herrn Westerfellhaus als kompetenten Kollegen in der Sendung haben.
Das heißt, Sie haben mit ihm gearbeitet?
Nein, ich habe nicht mit ihm gearbeitet, aber ich war schon mal in E-Mail-Kontakt mit ihm. Also ich bewege mich seit 45 Jahren in der Pflege, habe verschiedene Zusatzqualifikationen und bin auch sehr bewusst Mitglied im Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, damit auch quasi Mitglied in einem Mitgliedsverband des Deutschen Pflegerates, habe auch internationale Kontakte. Und ich habe mir heute Morgen noch geschwind so ein bisschen überlegt, was, und habe das auch niedergeschrieben, habe das ja auch in der Mail geschickt an den Deutschlandfunk. Und mir ist jetzt noch etwas eingefallen, was auch noch wichtig wäre. So als erstes, dass gewisse Menschen, die Entscheidungen treffen, sich mal mit systemischem Denken beschäftigen. Weil ich finde zum Beispiel ziemlich verhängnisvoll, was geschehen ist, dass man jetzt einfach nur den Kliniken die Stellen finanziert und dadurch bluten gerade die ambulanten Dienste aus. Und es hat eine verheerende Folge. Das ist so ein Punkt jetzt. Aber was an sich muss, ist wirklich systemisch betrachtet werden. Das ist mir sehr wichtig, ja, weil wenn nur an einer Schraube gedreht wird, ändert sich nichts. Ich hatte gestern Abend ein Gespräch und da ging es darum, ja, die müssen mehr verdienen. Da habe ich gesagt, ja, die müssen mehr verdienen, die noch in der Pflege arbeiten, ja. Aber das alleine wird die Leute nicht aus der Reserve locken, sondern wir brauchen als erstes wirklich die berufliche Selbstverwaltung, die Pflegeberufekammern, da wird mir Herr Westerfellhaus sicher zustimmen, dann haben wir einen Mangel an Qualität und an Quantität. Wir brauchen ein verlässliches Personalbemessungsinstrument, das dann wirklich verbindlich eingeführt wird. Das wird zur Folge haben, dass Abteilungen geschlossen werden vorübergehend. Aber nur wenn sich zuerst die Arbeitsbedingungen verbessern, werden Kolleginnen wieder ihre Teilzeit aufstocken, werden Kolleginnen, die aus dem Beruf geflohen sind, wieder zurückkommen.
Und Sie haben Andreas Westerfellhaus ja schon angesprochen, der uns jetzt sagen wird, dass die Bundesregierung in dieser Richtung schon ganz viel auf den Weg gebracht hat. Aber offensichtlich noch nicht genug.
Wir haben auch einen Mangel an Qualität. Es braucht auch mehr Qualifizierung, eben auch nach der Grundausbildung und vor allem auch in Richtung Praxis. Also das ist das, was ich komme jetzt in verschiedene Einrichtungen, weil ich nach 40 Jahren Arbeit in Kliniken jetzt freiberuflich tätig bin mit Bildung für Pflege. Und komme da in verschiedene Einrichtungen und habe auch viel Kontakt mit pflegenden Angehörigen. Und was die mir dann teilweise erzählen, das ist einfach erschreckend. Wo die Basics fehlen, ja, wenn ein 98-jähriger Mann wegen Verstopfung aus dem Pflegeheim in die Klinik muss, dann ist hier ein Mangel an fachlicher Qualität vorhanden.
Und Frau Bornschein, genau das ist ja das, was wir heute ansprechen wollen, nämlich die Frage auch stellen an Sie, die in der Praxis Erfahrung haben. Welche Lösung haben Sie gerade für diese ganz konkreten Fälle, die Sie da geschildert bekommen? Würden Sie sagen, da gibt es längst Lösungen?
Ja, es gibt Lösungen. Ja, also ich kann Ihnen jetzt ein Beispiel nennen. Das ist ein Pflegeheim in Furt im Wald. Als die begonnen haben vor 10 Jahren, haben sie einen intensiven Lernprozess mit Kinesthetics gemacht. Ich kann Ihnen jetzt leider am Telefon nicht ausführlich erklären, was es ist. Aber die haben seit 5 Jahren keine Kündigung. Die Pflegedienstleitung bekommt jedes Jahr einen Anruf von der AOK, was sie denn machen würden, dass ihre Mitarbeiter so wenig krank seien.
Mhm. Also ja? Das heißt, es geht also tatsächlich um den Umgang mit den Mitarbeitern.
Möglichkeiten, mhm. Ja. Aber wir brauchen eben die Basics. Und dann natürlich, das ist eine komplexe Geschichte, diese ganze Geschichte mit den Renditebestrebungen. Mhm. Also aus meiner Sicht funktioniert das nicht, mit dem Leid der Menschen quasi Geld zu verdienen. Dass die Gewinne, die irgendeine Einrichtung erwirtschaftet, müssen ins System zurückfließen, dürfen nicht nach außen abgeschöpft werden.
Gut, aber Unschein, Sie haben so viele Punkte angesprochen und es zeigt aber tatsächlich, wie komplex dieses Thema auch ist. Und wir möchten heute wirklich auch konkret werden, konkrete Beispiele auch von Ihnen hören. Gibt es möglicherweise schon Wege, die Sie gefunden haben in der Pflege? Welche Lösung haben Sie? Problempflege, das ist unser Thema heute. Und Andreas Westerfellhaus, wir haben einige Punkte, wie gesagt, von Uta Bornschein ja schon gehört. Auch die Frage, also das, was auch durchklang, war auch wieder die Anerkennung, die nicht nur finanzieller Art sein darf, die weit mehr sein muss. Sie haben manches auf den Weg gebracht mit der Bundesregierung. Heute haben wir die Meldung reinbekommen, dass im Kampf gegen die Personalnot in der Pflege zwar Geld vorhanden ist für einige tausend zusätzliche Stellen, aber dass die Patientenschützer sagen, es greift nicht. Es kommen nicht genug Menschen. Da fehlt es vermutlich doch an mehr.
Naja, manchmal kann man sicherlich auch sagen, es fehlt möglicherweise auch bei den Aussteigern oder bei denen, die in die Teilzeit gegangen sind, an dem Glauben, dass sich tatsächlich etwas ändert. Also gerade unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagt es ja immer wieder und wiederholt es und ich erfahre das eben auch. Da ist eine Menge an Vertrauen dann verloren gegangen, dass tatsächlich ein ernsthafter Wille denn dann besteht, für die pflegerische Tätigkeit Veränderungen denn dann sehr schnell zu erreichen. Ich glaube, das haben wir im Rahmen der konzertierten Aktion Pflege, mit der wir uns auf den Weg gemacht haben, als ersten Schritt denn dann auch getan. Aber wie gesagt, es ist auch das, was Frau Bornschein gesagt hat, immer nur ein kleiner erster Schritt und er wird uns in den nächsten Jahren weiter beschäftigen. Allerdings muss es das auch mit Hochdruck tun. Und hier sind viele Dinge angesprochen. Wissen Sie, als ich vor über einem Jahr in mein Amt hineingegangen bin, wusste ich, wie komplex die Situation ist. Aber sie ist noch komplexer. Und ich merke selber jeden Tag auf Neue, wenn man an einer Stelle an einer Schraube dreht, dann passiert an einer anderen Stelle etwas, womit selbst ich nicht gerechnet habe. Natürlich, wenn man jetzt eben, wie Frau Bornschein angesprochen hat, die Klinikenfinanzierung anredet, so jede zusätzliche Stelle im Krankenhaus wird finanziert, ist es doch so, dass wenn man nicht gleichzeitig die Attraktivität in den Rehabilitationseinrichtungen, in der häuslichen Krankenpflege, in der stationären Langzeitpflege verbessert, dass dann die Menschen sich entscheiden, dorthin zu gehen, wo sie andere Arbeitsbedingungen vorfinden und wo sie besser bezahlt werden. Und eins ist mir auch nochmal ganz wichtig, deswegen brauchen wir Personalbemessungssysteme übrigens in allen Bereichen, die brauchen wir verlässlich, die brauchen wir planbar, das machen wir jetzt auch in der Langzeitpflege, da werden wir das jetzt dann vorstellen. Aber eins Wichtiges, was Frau Bornschein auch gesagt hat, ist mir auch ein besonderes Anliegen, das Management und die Personalführung. Wir haben doch in allen Sektoren Einrichtungen, die kaum Personalfluktuation haben. Und da muss man doch mal hingucken, was machen die eigentlich anders als diejenigen, die permanent darüber klagen, dass sie das in irgendeiner Form nicht erreichen können, dass sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen.
Machen Sie das konkret? Gehen Sie in die Einrichtungen und gucken sich das an?
Ja. Und zwar bin ich in den jetzt 14,5 Monaten in allen Landesteilen Deutschlands unterwegs und ich gucke mir die Einrichtungen an, ich diskutiere, ich versuche das Beste mitzunehmen und ich bin eigentlich begeistert davon, wie viele gute Initiativen das denn letztendlich gibt. Ich frage mich immer nur, warum kommen wir nicht zu einer vernünftigen Vernetzung dieser Initiativen? Manchmal habe ich den Eindruck, wir kriegen keine Kommunikation hin zwischen dem, was in Bayern passiert, zu dem, was in Schleswig-Holstein auch möglich wäre oder umgekehrt oder in andere Länder. Mhm. Also wir brauchen diese Beschreibung, die ganz konkreten Maßnahmen. Dazu werde ich ein Beispiel
Den Nachrichten am besten uns noch bringen. Sehr Andreas gerne. Westerfellhaus, der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Wir gucken auf die Uhr. Sie können uns weiter anrufen. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. Wir wollen ganz konkrete Beispiele hören. Problempflege, welche Lösung haben Sie? Und wenn Sie uns anrufen, 00800 4464 4464, wie gesagt, dann hören wir Sie vielleicht nach den Nachrichten hier bei uns in der Lebenszeit. 10.35 Uhr ist es. Weiter geht es mit der Lebenszeit an diesem Freitag und wir sprechen über das Problem Pflege. Welche Lösung haben Sie? Das würden wir gerne von Ihnen wissen. Wir haben aufgerufen, uns zu schreiben, uns anzurufen. Angerufen hat unter anderem Frau Werner aus Berlin, die für erleichterte Einreisebestimmungen für Fachkräfte plädiert. Geschrieben hat uns Friedburg Thiele. Warum gehört die Pflege nicht selbstverständlich zur Daseinsvorsorge wie die Gesundheit allgemein? Warum wird sie weitgehend privaten Einrichtungen überlassen, was dann die Kosten für den Einzelnen extrem in die Höhe treibt, was die wenigsten sich von ihrer Rente dann leisten können. Das Problem eben, dass viele private Einrichtungen auf diesem Feld unterwegs sind, das haben mehrere Hörerinnen und Hörer geschrieben und geschildert. Ein Hörer hat uns geschrieben, Christian Schwarz, wertschätzen Sie den Beruf des Pflegers und bauen ihn gesellschaftlich aus. Eine drastische Erhöhung der Vergütung für Pflegekräfte ist seine Forderung und die schon sittenwidrigen Gewinne der Immobilieneigner, die prangert er an. Und wir haben eine weitere Zuschrift. Der Status der Pflegerinnen würde sich erheblich schon mal mit einer wirklichen finanziellen Anerkennung verbessern. Etwas, was viele auch schreiben und fordern. Der Betreuungsschnitt vom Personal sollte sich drastisch erhöhen. Wer hat Freude bei seiner Arbeit, wenn Überforderung ständig mitschwingt? Das ist das, was Felicitas Gröner uns mit in die Sendung gibt. Und längere Pausen bzw. längeren Urlaub bzw. einwöchige Kuren mit Supervision könnten hier einen attraktiven Ausgleich für Pflegerinnen bieten. Das sind ein paar Vorschläge, die uns erreicht haben in dieser Lebenszeit. Und in der Leitung ist Wolfgang Seeling, der uns aus Heidelberg angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ohne N, Wolfgang Seelig.
Ja.
Ja, was ich gerade eben gehört habe, das zeigt doch, dass die öffentliche Daseinsversorgung in die Hand des Staates wieder zurückgehört, dass eben dieses neoliberale Dogma, Private können es besser und billiger, dass das einfach falsch ist. Aber ich habe einen konkreten Vorschlag. Einrichtungen, die niederschwelliger sind als betreutes Wohnen, insbesondere für Leute, die noch nicht wirklich pflegebedürftig sind, dass ältere Leute gegebenenfalls in einem Wohnprojekt mit jüngeren Mehrgenerationenhaus gemeinsam sich eine in einer extra Wohnung eine Pflegekraft finanzieren, um weitestgehend, was die meisten älteren Menschen auch wollen, erstmal ihr eigenes privates Leben selbstständig weiterzuführen und nur da, wo Hilfe nötig ist, dann auch Hilfe zu bekommen. Diese Hilfe kann innerhalb solcher Wohnprojekte zum einen laufen und zum anderen, wenn dann wirklich Pflegebedarf da ist, über so eine Pflegekraft oder einen ambulanten Pflegedienst geleistet werden. Hm. Problem dabei ist aber, dass die Kommunen das nicht verstanden haben, dass es solche Wohnprojekte braucht und die Kommunen könnten sicherlich da auch deutlich Geld sparen, weil sie müssen ja im Endeffekt Alte, die sich die Pflege nicht leisten können, auch finanziell unterstützen. Aber auch in den Kommunen herrscht das Dogma, dass private Firmen, private Wohnbaugesellschaften, zum Beispiel wie hier in Heidelberg, wenn sie neu bauen, eine Kaltmiete von 13 Euro aufrufen, wie hier jetzt gerade in der Bahnstadt.
Mhm. Aber es gibt auch in Heidelberg ein Mehrgenerationenhaus und es gibt sicherlich auch in vielen anderen Kommunen Modelle, Altenwohngruppen und Projekte, die Sie sich auch schon mal angeguckt haben, weil Sie sich vorstellen können, womöglich selbst auch mal in ein zum Beispiel Mehrgenerationenhaus einzuziehen?
Ich bin an so einer Wohngruppe dran mit Leuten zusammen, dass wir da gemeinsam uns ein Objekt suchen. Aber die Stadt sagt, wenn sie 2-3% der bezogenen, neu zu beziehenden Wohnungen für solche Projekte speziell vorsehen, dann reicht das. Meiner Meinung nach reicht das eben genau nicht aus.
Was wäre dann Ihr Vorschlag? Was würden Sie sich wünschen? Wie sollte die Kommune Ihnen begegnen?
die Kommune sollte mehr Wohnraum speziell für Wohnprojekte bereitstellen und nicht in dem Maß ihre Wohnbaugesellschaft profitmaximiert agieren lassen, weil unterm Strich ist es für die Kommune nämlich dann günstiger, wenn in solchen Wohnprojekten die Leute sich gegenseitig helfen können und staatliche oder gesellschaftliche Hilfe dann viel später erst in Anspruch genommen werden muss.
Wolfgang Selig, danke Ihnen für diese Ideen, die Sie uns eingebracht haben in diese Sendung. Und auch in Ihrem Bemühen wünsche ich Ihnen viel Erfolg, dass Sie da doch die Bürokratie ein wenig sprengen können, wenn Sie weiter dranbleiben. Sie haben es nicht sehen können, aber Johannes Technau, der bei mir hier im Studio sitzt, der hat mehrfach auch genickt. Der ist Geschäftsführer des Pflegeanbieters Bürzorg Deutschland. Und Sie haben welche Erfahrungen, dass Sie so diese Zustimmung ausdrücken ließ gerade?
Ja, ich glaube, dass das, was Herr Selige angesprochen hat, tatsächlich eine Betreuungsform ist, die auf viel Zuspruch stößt, die es aber auch schon gibt. Also auch bei uns im Münsterland gibt es diese Formen von kleinräumigen Wohnstrukturen für ältere Menschen, die dann über einen ambulanten Dienst, der möglicherweise im Haus mit drin ist, betreut werden. Ich glaube, dass das sehr gut ist.
Brauchen wir mehr davon?
Ich kann mir vorstellen, dass das eine Betreuungsform der Zukunft ist, ja. Allerdings müssen wir uns auch klar machen, dass je kleinräumiger sie sowas gestalten, es unter Umständen auch teurer wird. Und sie haben das Problem, dass wenn sie solche Strukturen aufbauen, ein nicht unerhebliches Risiko eingehen, weil wenn sie in einem ambulanten Dienst ihre offenen Stellen nicht besetzen können, dann können sie keine Patienten mehr aufnehmen. Das tut dem Patienten weh, aber dem Unternehmer nicht so fürchterlich. Wenn sie jetzt ein Haus bauen mit Betten drin und diese nicht belegen können, weil ihnen die Pflegefachkräfte fehlen, dann haben sie ein enormes ökonomisches Problem. Da kommen wir auch wieder zurück zum Anfang, dass Gewinne wieder zurück ins System reinlaufen müssen. Grundsätzlich stimme ich dem wohl zu. Wir müssen nur eben dahin kommen, dass wir mit dem Geld, was wir verdienen, dann vor allem vernünftige Rahmenbedingungen schaffen. Weil ich schon glaube, dass wir ein erhebliches Potenzial haben. Das hat ja auch die Studie gezeigt, die das Bundesministerium für Gesundheit, ich glaube, im letzten Jahr auch veröffentlicht hat, zu Berufsrückkehrern in der Pflege, beziehungsweise zu den nicht vorhandenen Berufsrückkehrern in der Pflege. Und da liegt es oftmals eben nicht am Geld, sondern an den Rahmenbedingungen. Und daran müssen wir arbeiten. Und Herr Westerfeldhaus hat es vorhin angesprochen, auch den Ruf der Pflege. Ich glaube, die Kampagnen, die Land auf, Land ab gemacht werden zum Thema Ruf der Pflege, treffen nicht unbedingt den Kern. Weil wenn ich zurück in meinen Beruf möchte, dann spreche ich doch mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die noch in der Pflege sind oder die ich kenne, hat sich wirklich was geändert. Und im Moment stellen wir eben was ins Schaufenster, was wir nicht im Regal haben. Und ich fürchte, dass wir damit sehr viel Potenzial dann auch wieder verbrennen und Vertrauen verbrennen.
Andreas Westerfeldhaus, Sie sind Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung. Sie sind mit zuständig für all das, was die Bundesregierung versucht umzusetzen. Und Sie sind noch nicht allzu lang in Ihrem Amt. Aber wie erleben Sie das? Stoßen Sie auf offene Ohren in den zuständigen Ministerien? Oder sagen Sie, naja, also Ideen gibt es viele, aber die Mühlen mahlen da ordentlich langsam, vielleicht zu langsam?
Naja, für das letzte Beispiel, wer mich kennt, weiß, dass ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin, jetzt auch gerade in der Thematik, das habe ich in den letzten Jahren auch schon immer gesagt. Natürlich braucht man für gute Ideen natürlich auch Überzeugungsarbeit und da geht es auch mal nicht ohne Gespräche in den unterschiedlichen Ministerien. Denn es geht um Paradigmenwechsel, es geht um Finanzierung, es geht um gesetzliche Grundlagen, gesetzliche Veränderungen, aber Ihre Frage, ob ich offenes Gehör finde dabei. Also das war natürlich meine Frage bei Amtsantritt schon, wie wird es mir da wohl gehen? Aber ich muss sagen, vom ersten Tag an in den Ministerien, in den Ausschüssen, im Rahmen der Großen Koalition und auch übrigens im Rahmen der Opposition wird das Thema Pflege sehr ernsthaft mit mir diskutiert. Gut, ich bin jetzt jemand, der Anregungen geben kann, der nicht der Gesetzgeber ist. Das muss im parlamentarischen Verfahren diskutiert werden. Ja, und da haben wir manches Mal die Strukturen, die wir haben, dass es vielen, vielen zu lange dauert. Da habe ich großes Verständnis dafür. Aber man muss auch noch mal sehen, wir sind als Bundesregierung jetzt ungefähr anderthalb Jahre, gute anderthalb Jahre jetzt dabei. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals so viele Dinge angepackt haben, gerade für die Verbesserung der Arbeit auch in der Pflege. Und dass das noch nicht überall ankommt und das noch nicht überall spürbar ist, das liegt auch an diesen Prozessen, Diskussionen mit Kostenträgern, Diskussionen mit Institutionen, wirklich Überzeugungsarbeit, wo hakt es jetzt? Ich erlebe bei meinen vielen Besuchen dann in den Ländern, in unterschiedlichen Institutionen, dass plötzlich Dinge auftauchen, wo die eher bremsend wieder wirken als fördernd. Und da bin ich dran und sage, also das ist nicht das, was der Gesetzgeber gewollt hat. Da müssen wir sofort gegensteuern und das tun wir. Aber da liegt schon noch viel Arbeit vor uns.
Welche Lösung haben Sie, unsere Hörerinnen und Hörer? Das möchten wir gerne heute von Ihnen wissen. Und angerufen hat uns unter anderem auch Guido Gütler aus Dorbach, der jetzt in der Leitung ist und dem ich einen schönen guten Morgen wünsche.
Ja, schönen guten Morgen zusammen.
Sie haben uns angerufen, weil Sie selbst pflegen.
Jawohl, meine Frau ist seit 7 Jahren dement, mittlerweile schwer dement. Und ich bin auch immer so Kreis mit Angehörigen von dementkranken Personen. Und ich sehe immer, sehe ich das Problem, dass die Leute einfach, die Angehörigen, wo die pflegen, die werden nach 3-4 Jahren, wenn sie keine Hilfe in Anspruch nehmen, werden die so krank, dass sie das gar nicht mehr merken, ja. Das heißt, es müssen bald beide dann in ein Pflegeheim.
Wie haben Sie das für sich gelöst?
Bitte?
Wie haben Sie das für sich gelöst? 7 Jahre sind eine lange Zeit.
Ich habe das also so gelöst, wo meine Frau krank war, hat meine Tochter gleich gesagt, Vater, du nimmst jetzt das Wort, es kommt jemand von der Sozialstation und sorgt dafür, dass meine Frau angezogen wird morgens. Dann bin ich hingegangen, wir haben bei uns in Dorbach eine Nachbarschaftshilfe und habe da gefragt, ob die mir helfen können. Zuerst hatte ich eine Person, wo das noch nicht so schlecht war. Mittlerweile habe ich 4 Personen und habe aber auch noch Fremdpersonen. Ich werde versorgt. Von morgens 9 bis 12 Uhr habe ich jemand und ab 14 Uhr bis 19 Uhr.
Wie finanziert sich das?
So ist es möglich, den Patienten zu Hause behalten.
Das heißt, Sie haben die Scham überwunden. Wir haben schon viele Sendungen zu diesem Thema gemacht und es war immer auch davon die Rede, dass die Menschen, die pflegen, eben sich auch nicht trauen, unbedingt direkt einen Pflegedienst mit ins Boot zu holen, weil da eine Scham auch da ist, dass man sagt, also ich schaffe das nicht alleine und das will man sich nicht eingestehen. Sie haben gesagt, ich brauche die Hilfe und haben sie sich geholt. Und Sie haben es ja geschildert, ein Netzwerk aufgebaut und wie finanziert sich das?
Ja gut, die Finanzierung, ich muss dazu sagen, ich bin ja gerade auf jeden Pfennig angewiesen, ja. Aber man kriegt ja auch Gelder von der Krankenkasse.
Von der Pflegekasse.
Ich muss nur jemand Fremder nehmen. Und ich glaube, manchmal ist nicht nur die Scham am Anfang, sondern die kriegen ja Geld ab der Pflegestufe. Früher war es Pflegestufe, also ab Pflegestufe 1, ob es mit Pflegegrad auch schon ist, weiß nicht, kriege ich so einen Ausgleich. Und Entschuldigung, da ich so sage, und manche nehmen den Ausgleich lieber, wie da für sich, wie da sie jemanden nehmen, wo ihnen hilft. Und da sehe ich eine große Gefahr, weil ich, wenn die es am Anfang nicht gleich machen, und ich sage mal erst auf der halben Strecke, dann kriegen sie es nicht mehr auf die Reihe selber.
Guido Gütler, ich danke Ihnen für Ihr Beispiel, von dem Sie glauben, dass das für viele übertragbar ist. Brauchen wir mehr davon?
Bitte?
Glauben Sie, dass das, was Sie für sich gefunden haben, eine Lösung ist, die auch andere ergreifen könnten?
Ja, natürlich. Mhm. Also sehr wichtig ist die Nachbarschaftshilfe. Mhm. Aber die ist ja, glaube ich, ja nicht überall, auch nicht in jedem Bundesland.
Mhm. Danke Ihnen für...
Und das ist eine solche Vereinigung mit Frauen, wo sich da dann zusammenziehe im Dorf. Wir sind ca. 3.500 Einwohner. Und die helfen dann, die sind jetzt ungefähr so 10, 15 Leute oder 20. Und auf die kann man dann zurückgreifen.
Ein schönes Beispiel aus Dorbach, das Sie uns da geschildert haben. Und ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben. Philipp Schmidt ist in der Leitung. Er hat uns aus Frankfurt angerufen. Auch Ihnen einen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Und Sie möchten was zur Frage, welche Lösung gibt es im Problempflege beitragen?
Ich denke, dass ein gewaltiges Problem in Deutschland das Thema der wirtschaftlichen Ausbeutung der Pflege ist. Wir haben traditionell es immer so gehabt in den letzten 100, 200 Jahren, dass die Familie für die Pflege der Patienten aufkam. Und in den letzten 50 Jahren wurde das immer mehr verlagert, auch in Richtung einer Industrie, die eben mit Hilfe von großen Konzernen, vielen Betten und möglichst wenig Aufwand einen hohen Gewinn zu erzielen versucht. Inzwischen haben wir neben den vielen engagierten privaten Pflegenden eben auch große Industriekomplexe, die sich darauf spezialisiert haben, die Patienten zu pflegen, zu betreuen. Aber die Qualität, gerade in diesem Bereich, ist es eigentlich, die dazu führt, dass wir in einen wirtschaftlichen Kampf in der Pflege getreten sind. Und ich bin der Überzeugung, dass wir das nur lösen können, indem gerade das Thema Pflege aus der Wirtschaftlichkeit herausgeführt werden muss, dass diese Unternehmen eventuell auch verstaatlicht werden müssen, um wieder eine gewisse Qualität in die Pflege reinbringen zu können, die ohne Gewinnabsicht sich zum Wohl des Patienten orientiert.
Und Sie glauben nicht, dass man möglicherweise mit vielen Initiativen, die vielleicht gar nicht so gewinnorientiert arbeiten, auch noch einen Gegenpol schaffen könnte, sondern dass tatsächlich der Staat eingreifen muss?
Also schon 2016 gab es einen sehr umfangreichen Artikel in der Zeitung Die Zeit, die hervorgebracht hat, dass die großen Unternehmen, die deutschlandweit agieren, einem Mindestmaß oder Minimum an Kontrolle unterliegen, einfach aufgrund der örtlichen Strukturen der jeweiligen Pflegekasse beziehungsweise der Kontrollorgane. Und dass es eigentlich zu einem Großteil nur noch darum geht, ob zum Beispiel eine Leistung wirklich erbracht wurde oder nicht. Es wird unter anderem nicht wirklich nachgefunden, ob jetzt nachts ein Pflegeheim mit, ich sag mal, 300 Pflegenden dann auch wirklich von einer anständigen Anzahl Pflegekräfte betreut wird. Ich persönlich kann aus eigener Erfahrung sagen, es gibt durchaus auch Häuser in Hessen, wo sie nachts bei 200 Patienten maximal zwei Personen haben, die auf das Ganze aufpassen. Und eine Person davon spielt den Pförtner. Also ich persönlich denke, dass das nicht mehr mit qualitativer Pflege zu tun hat. Und dass wir einfach auch über diesen Zeitpunkt hinausgekommen sind, wo Initiativen oder Engagement etwas bringen. Wir brauchen eine glasklare qualitative Vorgabe seitens des Staates. Nicht nur nette Versprechen und Ideen, sondern wirkliche gesetzliche Vorgaben, um die Würde dieser Menschen auch zu schützen. Denn es sollte im Interesse aller Menschen liegen, egal welchen Alters. Ich bin jetzt 30 und werde wahrscheinlich auch irgendwann mal angewiesen sein auf Pflege, dass erstens die Qualität stimmt, aber dass auch die Mitarbeiter in diesen Pflegeheimen nicht ausgebeutet werden.
Philipp Schmidt, ich danke auch Ihnen, dass Sie uns angerufen haben, dass Sie uns Ihre Gedanken zum Thema Pflege auch mitgeteilt haben. Die Pflegeindustrie, wie gesagt, auch etwas, was unsere Hörerinnen und Hörer durchaus beschäftigt. Und wir haben einige Zuschriften auch dazu. Andreas Westerfellhaus, Sie haben uns geschildert, dass Sie in vielen Einrichtungen auch unterwegs sind. Und natürlich gibt es auch Mangel. Und gerade in der Nachtbetreuung haben wir gerade auch ein Beispiel gehört. Ist das etwas, was Sie als Pflegebevollmächtigter auch dahingehend umtreibt, dass Sie sagen, wir müssen doch als Staat wieder mehr ran?
Ja, also was richtig angesprochen worden ist, das ist, wir müssen in dieser Gesellschaft eine menschenwürdige Versorgung in allen Strukturen, in allen Settings sicherstellen. Das ist doch überhaupt gar keine Abrede. Und da, wo es nicht läuft und da, wo es nicht funktioniert, denke ich, muss dann der Staat korrigierend denn dann eingreifen. Aber ich warne vor der Situation auch, bei all dem Anspruch und der Anforderung an qualitative, hochqualitative Versorgung, dass wir in einen Mechanismus verfallen, der jeden einzelnen Schritt, jede einzelne Handlung nur noch kontrolliert. Wir brauchen auf der anderen Seite auch eine Situation des Vertrauens, dass der größte Teil der Anbieter, ob jetzt gemeinnützig oder privat, eine hervorragende Leistung denn dann bringt. Und ich muss an einer Stelle auch nochmal etwas sagen, was jetzt vom letzten Hörer dann auch geschildert wurde. Ja, es gibt schwarze Schafe und die schwarzen Schafe gibt es aber überall. Und da muss es aufgedeckt werden, da muss auch mit aller Konsequenz gehandelt werden und da werden dann ja auch Einrichtungen geschlossen. Aber dass das immer der Unterschied ist zwischen frei gemeinnützigen, kommunalen oder privaten, das kann ich nicht feststellen. Es gibt genauso viele gute, engagierte Private, die dann letztendlich diese Leistungen erbringen und ohne, das muss ich auch an der Stelle mal sagen, ein Paradigmenwechsel, in dem wir sagen, wir brauchen keine privaten Einrichtungen, keine privaten Angebote, das werden wir überhaupt nicht schaffen. Wogegen ich mich verwehre, das ist, wenn Hedgefonds auf den Markt gehen und dann Institutionen aufkaufen, um dann Renditeversprechen zu machen, die irgendwo im Bereich, um die 15% als Sozialrendite verkauft werden. Da muss der Staat eingreifen und sagen, das kann nicht sein. Aber Rendite zu erwirtschaften, um Rücklagen, und die auch wieder investiert werden müssen, denn dann zu tätigen, das ist absolut notwendig.
Wobei man ja auch sagen muss, hin oder her, staatlich oder nicht staatlich oder in was für eine Einrichtung es ist, dass tatsächlich Notfallpläne aufgestellt werden, auch gerade für die Nachtbetreuung in den Nachtschichten, weil zu wenig Personal da ist. Da nutzt natürlich auch die Kontrolle nichts. Das ist natürlich etwas, was wie gelöst werden kann. Also Sie sagen, wir versuchen Personal zu aktivieren, wir versuchen Maßnahmen zu ergreifen, dass mehr Menschen sich für die Pflege interessieren, aber offensichtlich funktioniert es noch nicht.
Ja, aber da drehen wir uns natürlich im Kreis, weil die Pflegenden selber sagen, ich möchte gerne planbare Wochenenden, ich möchte gerne planbare Freizeit, ich möchte Entlastungsmaßnahmen wahrnehmen für meine eigene Prävention und Rehabilitation. Zeigt mir, das haben Sie eben ja selber einmal gesagt, zeigt mir, dass das gegriffen hat. Und dieses Greifen, das müssen wir sichtbar machen. Das ist eine Frage auch der Kommunikation und das ist auch eine Frage dessen, dass ich das vor Ort in meinen Einrichtungen denn dann auch anbieten kann. Und ich habe selber Beispiele dafür geliefert, für Krankenhäuser, dass man andere Arbeitszeitmodelle aufbaut, 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, um Menschen zu sagen, hey, kommt zurück, ihr könnt das leisten, ihr bekommt einfach mehr Zeit, weil die Urforderung, mehr Kolleginnen und Kollegen zu haben, die wird über diesen Weg, wird die sichergestellt, weil dort ziehen sich Menschen hin, weil sie sehen, dass die Rahmenbedingungen ist. Wir haben so viele Magneteinrichtungen. Ich hatte schon einmal gesagt, dass wir uns die zum Beispiel machen müssen. Und die kleinen und mittelständischen Unternehmen, wenn ich das noch sagen kann, für die bin ich gerade dabei, einen Instrumentenkoffer zu entwickeln, um sie zu unterstützen. Was kann ich in meinem Management, in meiner Einrichtung denn dann letztendlich tun? Wir machen das gerade in 25 Unternehmen im Rahmen einer Pilotierungsphase und werden einen Rollout Anfang 2020 denn dann haben, wo wir gerade kleine und mittelständische Unternehmen dabei unterstützen werden, auch im Rahmen von Coaching, wie letztendlich die Umsetzung gelingt. Und wenn ich noch eins sagen darf, weil der Herr Güttler hatte das vorhin einmal gesagt, das ist unheimlich wichtig, dass man gerade schon zu Beginn einer Pflegebedürftigkeit darauf eingeht. Ich habe ein Modell entwickelt, das kann man auf meiner Seite nachlesen, die des Co-Piloten. Weil es muss eine vertrauensvolle Bindung an Menschen geben, die aus der Pflege kommen, in ihrem Kiez, die Ansprechpartner sind, in ihrer Kompetenz, in ihrem Vertrauen und die Menschen begleiten, in Maßnahmen der Finanzierung, der Kurzzeitpflege, der Entlastung, der Prävention, Rehabilitation bieten können.
Und dass das alles gar nicht so einfach ist und dass, wenn man in einer Pflegesituation ist, dann auch noch sehr stark gucken muss, welche Rechte man eigentlich hat, das möchte uns Janik Seidenberg berichten, der uns aus Bielefeld angerufen hat. Zumindest ist es das, was mir die Regie hier mitgegeben hat. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Es geht vor allem um dieses Finanzierungssystem, in den Pflegestufensystem. Ich sehe da große Schwierigkeiten, weil das sehr unflexibel ist, wie ich finde, und sehr bürokratisch.
Es geht um die Einstufung, wie viel Hilfe erforderlich ist, wie fähig ein Mensch noch ist, Dinge selber zu tun oder inwieweit er Hilfe braucht. Und da gibt es verschiedene Grade, die sprechen Sie an.
Genau, und daran orientiert sich dann ja auch die Unterstützung, die der Person zukommt aus der Pflegeversicherung. Dieser Antrag ist einmal unglaublich aufwendig und bürokratisch. Und dazu kommt noch, dass sich natürlich die Situation eines Pflegebedürftigen gerade im stationären Bereich täglich ändern kann. Und dass dieses System mit den Pflegestufen dem überhaupt nicht Rechnung trägt. Also gerade in meinem Bekanntenkreis ist es so, dass weil jemand ist, der hat eine relativ niedrige Pflegestufe, weil sie eigentlich noch ziemlich viel kann für ihr Alter. Allerdings kann sich das relativ schnell ändern und dann braucht sie doch mehr Hilfe. Und das wird dann oft praktisch zwar geleistet von den Mitarbeitern und die geben sich sehr viel Mühe, aber dementsprechend ist dann auch die Unterstützung, die finanzielle, da nicht gegeben. Und da sehe ich ein großes Problem.
Und dann schließt sich mir die Frage an. Wir fragen, welche Lösung haben Sie? Hätten Sie eine Lösung für das Problem? Eine Idee?
Naja, also wir haben ja für die Qualität der Arbeit von Pflegekräften haben wir Pflegestandards, die eine gewisse Grundsicherung von der Qualität der Arbeit festlegen. Und dementsprechend bräuchten wir eigentlich auch einen gewissen Pflegestandard, der deutlich mehr abdeckt als jetzt diese Pflegestufe 1. Weil dadurch dann natürlich auch viel flexibler unterstützt werden kann und nicht immer ein neuer Antrag jetzt eingereicht werden muss, alle 3-4 Wochen nach dem Motto, ja, die Situation hat sich jetzt doch geändert, die Person braucht mehr Unterstützung.
Entbürokratisierung in der Pflege, der Appell von Ihnen, Herr Seidenberg. Danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben. Wir werden nach den Nachrichten weiter darüber sprechen, welche Lösung haben Sie. 00800 446 4464, die kostenfreie Telefonnummer, wenn Sie uns anrufen mögen. 00800 446 4464 und wir hören uns dann wieder nach unseren Nachrichten. Mit Petra Inzinger. Ich grüße Sie herzlich zu dieser Ausgabe. Problempflege, welche Lösung haben Sie? Das fragen wir heute. Das ist das Thema, was wir heute diskutieren. Wir möchten von Ihnen wissen, ob Sie Ideen haben, Lösungsvorschläge haben, vielleicht auch schon für sich eine Lösung gefunden haben, wenn es um die Pflege eines Angehörigen etwa geht. Wir haben viele Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer bekommen, auch einige hier ja schon zitiert und auch einige Anrufe bekommen. Viele Hörerinnen und Hörer gehen auf das ein, was wir vor den Nachrichten schon kurz angesprochen haben, nämlich die Frage, hat sich da eine Pflegeindustrie längst etabliert, die möglicherweise ja vom Staat ein wenig aufgebrochen werden müsste? Und das Zweite ist die Bürokratie, die viele empfinden, wenn es um Pflege geht und um Unterstützung in der Pflege. Johannes Technau, Sie haben in den Nachrichten gerade auch darauf nochmal angesprochen, dass es tatsächlich durchaus ein Problem ist, dem Sie auch begegnen, nämlich wie als Geschäftsführer des Pflegeanbieters Burzorg in Deutschland.
Naja, das Bürokratiethema ist tatsächlich ein relevantes, weil viele Verwaltungsvorgänge einfach sehr zeitraubend sind, sehr aufwendig, viele Personen sind involviert und am langen Ende ist es dann der ambulante Dienst, der dafür gerade steht, wenn in irgendeiner der langen Kette zwischen Arzt, Patient und Pflegedienst und Krankenkasse und Pflegekasse irgendwo was verloren gegangen ist. Ich möchte vielleicht kurz das Beispiel aus den Niederlanden heranziehen, wie dort Pflege im Hinblick auf Verwaltung organisiert wird. Dort ist alleine die Pflegefachkraft dafür zuständig zu entscheiden, wer bekommt wie lange welche Pflege und mit welcher Intensität. Es gibt dort keinen MDK, es gibt dort keine Pflegestufen.
Medizinischer Dienst.
Genau, es gibt dort keinen medizinischen Dienst, es gibt dort keine Pflegestufen, sondern die Pflegefachkraft ist die einzige, die gemeinsam mit dem Patienten und seinem sozialen Umfeld darüber entscheidet, wie viel Pflege erbracht wird. Und dennoch hat 2015 eine Studie gezeigt, dass die Kosten um 30% pro Patient gesunken sind in den Niederlanden nach Einführung von Burzorg. Und ich finde, das hat viel auch mit Vertrauen zu tun. Und vielleicht auch dem Vertrauen darin, dass Pflegekräfte eben Entscheidungen treffen, die im Wohle des Patienten liegen und nicht im finanziellen Interessen folgen, zwangsläufig. Womit wir auch wieder bei dem Thema sind, was ja auch einige Hörer mitgebracht haben, nämlich der Pflegeindustrie. Also ich komme aus der ambulanten Pflege und die ambulante Pflege ist sehr stark auch regional reglementiert. Deswegen gibt es auch 14.000 ambulante Pflegedienste in Deutschland. Wir können nicht einfach Ketten bilden oder irgendwo Pflege erbringen, weil es uns da passt. Wir rechnen mit einem Überschuss von 3-4%. Was ich denke, für ein gemeinnütziges Unternehmen gerechtfertigt ist. Und ich warne auch davor, sich der Fantasie herzugeben, dass eine Verstaatlichung eines Systems bessere Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schaffen würde. Das bezweifle ich ganz stark.
Aber gehen wir nochmal auf die Bürokratie ein und auf die Idee, die es eben auch gibt, beziehungsweise was schon praktiziert wird in den Niederlanden, wie Sie es uns geschildert haben. Die Pflegekräfte sind natürlich auch sehr nah an den zu pflegenden Personen dran, sehen, welche Bedürfnisse und Bedarfe es da gibt. Andreas Westerfellhaus, Sie sind der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Ist das etwas, was Sie sich auch schon dahingehend angeguckt haben, dass Sie gesagt haben, naja, vielleicht können wir sowas in Deutschland durchsetzen oder ist hier die Struktur ein wenig zu arg verkrustet?
Also ich muss Herrn Technau bei seinen Ausführungen absolut recht geben. Und der Hinweis, ist das jetzt zu verkrustet oder nicht, ist ja eher der mich motiviert, das dann letztendlich dafür zu sorgen, dass es aufgebrochen wird. Mhm. Wissen Sie, bei all meinen Vorschlägen, die ich dann auch mache, sagt man mir ganz häufig, sie seien entweder zu pragmatisch oder sind zwar gut als Idee, aber in Deutschland aufgrund der Strukturen nicht umsetzbar. Und da muss ich sagen, dann machen wir was verkehrt. Wenn die Idee gut ist, müssen wir die Idee nehmen und alles das, was es behindert, denn dann letztendlich verändern und abschaffen. Und das ist natürlich ein Kraftakt.
Und möchte, dafür treten Sie an?
Ja, natürlich. Ich mache das an einem Beispiel, möchte ich das gerne deutlich machen. Es ist doch ein Skandal. Ich spreche mich auch als entlastende Maßnahme für die Pflege. Natürlich beim Bürokratieabbau, aber auch für digitale Unterstützung im Abrechnungswesen. Das, was Herr Technau gerade gesagt hat. Wissen Sie, wenn man überlegt, dass eine stationäre Langzeitpflegeeinrichtung, also ein Altenheim, einmal im Quartal einen Mitarbeiter mit 100 Patientenkarten, Versicherungskarten zu 100 Ausärzten schickt, damit diese Karten eingelesen werden, damit er im nächsten Quartal wieder versorgt werden kann. Das ist nur eines der Beispiele, wo man sich eigentlich an den Kopf fassen muss, was wir uns da leisten. An Ressourcenverschwendung auf allen Ebenen. Das können wir technisch anders lösen. Wir brauchen die Bereitschaft der Kostenträger, hier einheitliche Strukturen aufzubauen, damit wir digital solche Abrechnungen machen können, digitale Kommunikation, damit der Hausarzt digital den dann häusliche Krankenpfleger verordnen kann und so weiter und so fort. Alleine das würde schon Riesenressourcen denn dann letztendlich heben. Und wir müssen aufpassen, dass wir bei all dem, was wir uns Gutes ausdenken, und da habe ich auch so ein paar Hinweise dazu, nicht wieder anfangen, hinten wieder einen Kontrollmechanismus denn dann aufzubauen, der dann wieder alles zunichte macht.
Also das klingt nach einem Plädoyer für ein bisschen mehr Offenheit und Freiheit. Und da bin ich sehr gespannt, was Sie zu dem Modell sagen, das uns Annemarie Knüffel aus Dresden jetzt vorschlagen wird, die uns angerufen hat, nämlich mit dieser Idee. Guten Morgen. Welcher?
Ja, guten Morgen. Ich hatte Ihrer Mitarbeiterin schon gesagt, ich bin also, oder wir sind Eltern eines behinderten Sohnes, 45 Jahre ist er inzwischen alt, ist also weder jetzt stark geistig geschädigt noch körperbehindert. Er ist in den Weißiger Werkstätten untergebracht. Erstmal jetzt so viel zu unserem Hintergrund. Mhm. Mein Herzensanliegen wäre, die Mitarbeiter oder unsere Behinderten in Weißig werden je nach Leistung oder was sie irgendwie auch können, in außer werkstattmäßigen Sachen untergebracht. Also sprich, er hat im Ministerium mal in der Poststelle mitgearbeitet oder eine Freundin ist in einem Café irgendwie beschäftigt und so weiter. Je nach Leistung werden sie quasi aus der Werkstatt ins freie Leben auch mit raus, aber gehören noch zur Werkstatt. Und jetzt meine große Idee, es werden so viele Alten- und Pflegeheime gebaut. Warum kann man nicht die obere Etage zum Beispiel in einer Art, ja, WGs, genaueres müsste man überlegen, WGs für solch Behinderte machen und diese Behinderten arbeiten dann in diesen Pflegeheimen, arbeiten, indem sie alte Leute vielleicht im Rollstuhl fahren, einfach mal neben den alten Leuten sitzen, die Hand streicheln, ihnen zuhören. Sie selber haben oft, gerade unser Sohn, auch viel zu erzählen, der ist also wirklich auch sehr belesen, hat viel Ahnung, könnte viel geben. Die Behinderten haben eine sehr große emotionale Bereitschaft und vor allen Dingen, sie haben ganz feine Sinne für irgendwelche Dinge, die schieflaufen, die nicht gut sind, die würden viel schneller oft vielleicht merken, wenn es einem nicht gut geht und Alarm schlagen und so weiter. Das wäre ihr Geben, dass sie praktisch dort wie in der Werkstatt ihre Arbeit leisten. Die Win-Win-Situation wäre, sie würden dort oben in WGs arbeiten. Es wäre 24 Stunden, ich sagte schon, mal jemand da, wenn das Handy runtergefallen ist, der Fernseher nicht funktioniert, was weiß ich, vielleicht auch mal das Brot alle ist. Und also jetzt weder eine Betreuung jetzt direkt, dass die also da von den schmalen Pflegekräften noch unterstützt werden, aber es wäre jemand da. Und auch die Behinderten, wie gesagt, Uli ist jetzt 45, könnten so langsam auch in ihr Altwerden hineinwachsen. Aber auf jeden Fall, die Behinderten haben viel zu geben und es wäre eine ganz tolle Sache. Mein Mann sagte, weißt du was, dein Modell entspricht dem, wie Diakonissen früher gelebt haben. Die haben auch in den Krankenhäusern oder was in der oberen Etage gelebt, haben für ein schmales Geld eigentlich ihr ganzes Leben dort mit den Kranken irgendwie gearbeitet und es war eine Win-Win-Situation. Hm. Sie waren untergebracht, ihr Leben lief in geregelten Bahnen. Es wäre eine tolle Sache. Also es ist ein richtiges Herzensanliegen und das muss doch Herrgott noch mal machbar sein.
Annemarie Knüffel, lassen Sie uns die Chance, das weiterzugeben an Andreas Westerfellhaus, der Pflegevollmächtigte der Bundesregierung ist und ja uns auch geschildert hat, dass er in vielen Einrichtungen unterwegs ist und sich das möglicherweise vorstellen kann. Was würden Sie sagen?
Also ich muss Frau Knüffel sagen, dieser Vorschlag kommt jetzt nicht zum ersten Mal. Ich habe gerade in den letzten 14 Tagen, glaube ich, mit einer Einrichtung in einer kleinen Runde zusammengesessen, die genau solche Ideen mitgeboren haben, aus ganz anderen Hintergründen dazu. Und ich glaube, grundsätzlich muss gelten, dass wir das Engagement, das ehrenamtliche Engagement aller in dieser Gesellschaft, und dazu gehören natürlich auch Menschen mit Einschränkungen, Menschen mit Behinderungen, da wo sie können und da wo sie wollen, mit einbeziehen muss. Man muss natürlich klare Grenzen ziehen, aber das wurde ja jetzt auch von Frau Knüffel schon betont, zu sagen, also was ist dann ihre Aufgabe im Rahmen von Betreuung, Dasein, Zuhören, leichte Verrichtungen denn dann übernehmen, löst allerdings auf der anderen Seite die Frage nach professioneller Pflegeleistung im Rahmen der Körperpflege, der medizinischen Behandlungspflege, der Pflege von eines traumatisierten Patienten natürlich nicht. Aber wir müssen beide Aspekte im Blick halten. Aber ja, ich gebe ihr recht, diese Verknüpfung würde gerade der Vereinsamung von Menschen sehr stark entgegenwirken, weil da ist jemand, der mir zuhört. Genau. Man darf nicht unterschätzen, was das alleine schon für eine Wirkung hat und welche Krankheitspotenziale sich auch permanent erweitern, weil niemand da ist.
Ja, und Frau Knüffel sagte ja auch, es ist ein Herzensanliegen, dem Sie irgendwie entsprechen können in der nächsten Zeit, Herr Westerfellaus, als Bundesregierungsvertreter sozusagen.
Naja, wissen Sie, mit Versprechen bin ich natürlich immer ein bisschen vorsichtig. Nochmal, ich bin Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung. Ich gebe meine Anregungen dann in die Ausschüsse und in die Diskussionen. Aber ich merke, dass gerade die Vielfalt und das Engagement und die Motivation, auch unkonventionelle Dinge mit hineinzubringen, durchaus auch Gehör findet. Also es gibt nichts, es gibt kein Denkverbot und es gibt auch eigentlich kein Handlungsverbot. Wir müssen einfach zu ganz kreativen Lösungen kommen. Ich habe es am Anfang schon einmal gesagt, wer glaubt, das können wir mit den Instrumenten der letzten Jahrzehnte lösen, der irrt. Wir brauchen die Freiheit des Wollens, des Denkens und neue akzeptierte Wege denn auch zu gehen. Übrigens auch in der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, was mir insbesondere sehr wichtig ist. Wenn wir immer wieder sagen, wir werden in allen Sektoren immer weniger Menschen haben, die immer mehr Menschen versorgen, ob Physiotherapeuten, Ärzte oder Pflegekräfte, dann müssen wir auch zu anderen Aufgabenteilungen, denn dann kommen, auch das hat übrigens was mit der Attraktivität des Berufsbildes zu tun.
Und die Freiheit, das habe ich vernommen, die wir mehr haben müssen. Waldemar Wagner ist in der Leitung, er hat uns aus Hamburg angerufen. Schönen guten Tag auch Ihnen.
Moin Moin, aus Hamburg.
Ja, das hört man. Und Sie haben uns was mitzugeben für diese Sendung.
Ja, also ich denke mal, wir brauchen da tatsächlich mal umzudenken und vor allem über die Verteilung der Gelder. Also ich leite mal einen Pflegedienst mit 100 Patienten und habe auch selber einen behinderten Sohn zu Hause. Da muss ich sagen, also mein Sohn hat Pflegestufe oder Pflegegrad 4. Wir bekommen 745 Euro für 24 Stunden Pflege. Und würde jetzt der Pflegedienst kommen, der bekommt 1690 Euro für 1,5 Stunden pro Tag. Also ich denke, da sollen wir mal tatsächlich mal bedenken, dass wir mal die Familien, die Nachbarn in die Pflege einbeziehen und dann auch die entsprechend entlohnen. Beispiel 2 Entlastungsgeld, das wird der Bundesbeauftragte bestimmt wissen. Entlastungsgeld über die Nachbarschaftshilfe. Da darf der Nachbar nicht mehr als 5 Euro verdienen, wenn der Pflegedienst kommt. Es sind die 125 Euro binnen 3-4 Stunden aufgebraucht.
Mhm. Waldemar Wagner, die Leitung ist nicht ganz so gut, aber ich möchte gerne das, was Sie gesagt haben, auch insofern aufgreifen, weil man vielleicht auch ein bisschen was für unsere Hörerinnen und Hörer erklären muss. Es gibt dieses Entlastungsgeld, das ist noch nicht so allzu lange da, 125 Euro, damit man eben auch Dienste, wenn man ambulant jemanden versorgen muss, in Anspruch nehmen kann, zum Beispiel die Hauswirtschaft betreffend. Sie haben angesprochen, das Pflegegeld und das, was ein professioneller Pflegedienst bekommt, das ist in Deutschland unterschiedlich geregelt, also je nachdem, wer pflegt, ob es ein Pflegedienst ist, wird mehr Geld von den Kassen gezahlt, als wenn das ein Angehöriger tut. Eine Schieflage, Andreas Westerfellaus, die Sie auch sehen?
Ja, die sehe ich auch und mache das ganz konkret. Übrigens auch die Bundesregierung, sie hat ja im Koalitionsvertrag denn dann festgeschrieben, dass sie genau diese unterschiedlichen Leistungen in einem gesamten Entlastungsbudget zusammenfassen will, damit die Verwendung für die Pflegebedürftigen sehr viel mehr Variabilität denn dann auflässt. Gerade von den angesprochenen 125 Euro, die dann über zertifizierende Dienstleister erbracht werden können, die werden häufig nicht in Anspruch genommen, weil es eben nicht genügend Angebote letztendlich dazu gibt. Und dann verfallen diese Leistungen. Ich finde, in der Verantwortung des Pflegebedürftigen und in der Verantwortung des Angehörigen muss hier mehr Eigenständigkeit hineingegeben werden. Ich werde dazu und ganz in Kürze einen Vorschlag dann dazu machen, denn es ist, wie gesagt, im Koalitionsvertrag verankert, wie genau das aussehen kann, damit hier mehr Flexibilität reinkommt, auch zwischen den unterschiedlichen Leistungssystemen der Pflegeversicherung und der Krankenversicherung.
Mhm. Also eine Idee von Waldemar Wagner, da etwas aufzubrechen, was im Moment noch sehr getrennt ist und die Bundesregierung, das haben wir gerade gehört, auch aufgreifen will. Wir haben viele Hörerinnen und Hörer, die uns auch geschrieben haben, wenn es um Ansätze geht, die jenseits unserer Grenzen vollzogen werden oder ausprobiert werden. Es gibt eine viel umfassendere, zukunftsorientierte und emanzipierte Vision von professioneller Pflege, schreibt uns Bernhard Klaassen, für die gegenwärtige Studiengänge entwickelt werden. Es ist das Community Health Nursing. Hier arbeiten Pflegende unabhängig und viel autonomer als bisher. Ein Ansatz, der sich an Pflegemodellen aus Nordamerika und Skandinavien orientiert, so schreibt er uns. Und Ihnen geläufig ist, Johannes Technau, Sie sind ja auch Geschäftsführer eines Pflegeanbieters, der in anderen Strukturen arbeitet, in Teams arbeitet und mit flachen Hierarchien arbeitet.
Ja, also auch wir bedienen uns der Omar-Systematik, die aus Nordamerika kommt, die genau darauf abzielt, ein holistisches Bild der Patienten aufzunehmen und wo es eben darum geht, sie in ihrem sozialen Umfeld ihnen dort zu helfen, aber eben dort auch Dinge erfassen zu können. Mhm. Es geht um kleinräumige Strukturen und es geht um die Einbeziehung der Nachbarschaft und der Netzwerke in den Nachbarschaften. Auch in Münster und in vielen anderen Städten haben wir angefangen mit Quartiersmanagement, was viel mit Gesundheit und Altwerden im Quartier zu tun hat. Die einzubeziehen in Pflegesystematiken ist wichtig. Wichtig ist dabei aber auch, wenn wir das soziale Umfeld, insbesondere Familien mit einbeziehen, dass wir sie nicht alleine lassen, weil ich glaube, das ist dann das große Problem, wenn Pflegepersonen sich alleine gelassen fühlen, keinen Ansprechpartner haben, nicht wissen, wohin mit ihren Sorgen und Nöten und auch niemanden haben, den sie anrufen können, um sie zu entlasten. Und wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn wir aktiv ansprechen, wenn wir aktiv schulen, dann sind Angehörige in der Lage und bereit, bestimmte Dinge zu übernehmen, solange wir ihnen die Sicherheit geben, dass in dem Moment, wo sie nicht mehr können oder bestimmte Dinge sich geändert haben, immer wieder zu uns zurückkommen können und nicht wieder anfangen müssen, einen neuen Dienst zu suchen und möglicherweise keinen so spontan zu finden. Das ist vielleicht auch nochmal eine Aufgabe für Herr Westerfellhaus, auch nochmal ganz deutlich zu sagen, wofür ist die Pflegeversicherung eigentlich? Die Pflegeversicherung ist angelegt als eine Teilleistungsversicherung. Das heißt, die Leistungen, die man sich bei Pflegediensten einkauft, sind nicht dazu gedacht, eine vollumfängliche Versorgung im pflegerischen Bereich sicherzustellen, sondern eben in den Teilen, die diese Professionalität benötigen, dann zu unterstützen.
Wenn es um die Finanzierung der Pflege geht, dann hat Gerd Christoffersen eine Idee, der uns aus Lübeck angerufen hat und in der Leitung ist. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich denke, diese ganzen Dinge müssen auch finanziert werden. Und da würde ich gerne die Bürgerversicherung ins Gespräch bringen, die ja eine Krankenversicherung für alle wäre, wo dann auch die Pflegeversicherung mit einbegriffen werden könnte, die dann doch deutlich besser finanziert wäre. Denn in der Bürgerversicherung müssen alle einzahlen und es würden zum Beispiel auch Kapitaleinkünfte oder Einkünfte aus Vermietung und so weiter in diese Versicherung einfließen. Ich denke, wir könnten auf diesem Weg mehr bessere Leistungen für das Personal und auch für die Kunden in den Pflegeheimen und in den Heimen gewährleisten. Gute Beispiele sind doch Österreich und die Schweiz, wo diese Dinge da auch gemacht werden, ne?
Und die Schweiz wird auch mehrfach immer wieder von unseren Hörern als Beispiel gebracht. Wir können alle Pflege nicht an Institutionen abschieben, schreibt uns Rudolf Scher. Die Angehörigen sollen befähigt werden, mitzuhelfen. Und dazu macht er zwei Vorschläge. Die Regelarbeitszeit beträgt 25 Stunden pro Woche. Die dadurch frei werdende Zeit kann sozial eingesetzt werden, etwa in der Pflege. Und für den zweiten hat er in der Schweiz mitgestritten, nämlich das Grundeinkommen. Es gibt mehr Freiheit, gemeinnützig tätig zu sein und eben auch die Pflege zu ermöglichen. Aber kommen wir nochmal auf Ihren Vorschlag zurück, Herr Christoffersen, die Bürgerversicherung. Darüber wird und wurde ja in Deutschland immer wieder heftig gestritten und ist nicht durchsetzbar, Andreas Westerfellhaus?
Naja, also ich werde jetzt mich nicht dazu hinreißen lassen, für oder gegen eine Bürgerversicherung zu sprechen. Wir müssen noch mal gucken, wo das Problem liegt. Also wir haben eine Situation, gerade in der häuslichen Pflege und in der stationären Langzeitpflege, in dem alle Menschen in dieser Gesellschaft sagen, die dort arbeiten sollen, anständig Geld verdienen. Und sie müssen besser bezahlt werden. Und dann haben wir den nächsten Punkt, dass wir sagen, und wir brauchen klare Personalbemessungssysteme. Also wir müssen vorlegen, wie viel qualifiziertes Personal brauchen wir. Also wird das teuer und wir haben jetzt ein System, Herr Techno hat darauf hingewiesen, wir haben ein Teilleistungssystem im Rahmen der Pflegeversicherung und alle Maßnahmen, die stattfinden über tarifliche Verbesserungen, über Personalbemessungssysteme schlagen voll auf die Belastung der Pflegebedürftigen durch. So, und da muss man sich überlegen, welche Maßnahmen kann man an dieser Stelle denn dann letztendlich ergreifen? Und dazu gibt es Vorschläge aus den unterschiedlichen Ländern. Es gibt eine Bundesratsinitiative, also diesen Eigenanteil festzuschreiben, dann mit Steuermitteln dann zu agieren und das aufzufangen. Alle diese Systeme sind jetzt mittlerweile in der politischen Diskussion im Rahmen der Großen Koalition. Und das ist Aufgabe des Parlaments, sich damit auseinanderzusetzen. Wie wollen wir das für die Zukunft denn dann sicher gestalten, dass die Menschen sich keine Angst haben, pflegebedürftig werden zu können oder sich diesen Leistungen zu entziehen. Welches Instrument, da das das Beste ist, ist eine politische Entscheidung, die im Parlament getroffen werden muss. Und da ringt die Große Koalition darum. Und ich denke, sie werden zu Lösungen dazu kommen, um den Menschen klarzumachen, wie die Zukunft in dieser Stelle dann aussieht. Ich würde, wenn ich eben darf, noch eins sagen, weil es mir ganz besonders wichtig ist aus den Vorrednern. Wenn es auch darum geht, sich mit Pflege vertraut zu machen und Pflege üben zu können. Und ich muss Ihnen nochmal sagen, als gutes Beispiel. Ich habe jetzt in der letzten Woche in Bayern ein sogenanntes PÜZ besucht, wo man in der Situation, wo Pflegebedürftigkeit eingetreten ist, Pflege üben kann. Wo ich als Pflegebedürftiger hingehe mit meinem Betroffenen, dann sagen kann, welche Schritte muss ich tun? Was muss ich tun in meinem häuslichen Umfeld an Umwandlung? Es gibt so viele gute Initiativen. Wir brauchen die Vernetzung dazu. Und was Herr Klaasen eben gesagt hat, möchte ich an anderer Stelle noch unterstreichen. Wenn es um die Wertschätzung von Pflegenden selber geht und auch um ihre Kompetenzen, dann brauchen wir auch mehr Autonomie in diesem Beruf. Denn mir haben in der Vergangenheit viele Auszubildende immer gesagt, wissen Sie, wir haben Pflege studiert, wir haben Pflege gelernt und sagen Sie mir doch mal jetzt, nachdem wir so viel können, warum dürfen wir es eigentlich nicht tun? Wir reden von viel Trennenden zwischen den Berufen. Wir müssen die Versorgung der Menschen als eine ganzheitliche Aufgabe interprofessionell und interdisziplinär angehen. Es geht um die Menschen in dieser Gesellschaft, in allen Sektoren. Wer was am besten machen kann, muss es letztendlich auch in die Leistung bringen. Und dann brauchen wir ein abgestuftes System, sowohl von der Pflegeassistenz über akademisch qualifizierte Pflegekräfte, aber auch eigenständig in der Behandlung chronischer Wunden die eigene Diagnose zu stellen, eine eigene therapeutische Entscheidung zu treffen und ein Budget, mit dem ich einen Wundverband dann letztendlich auch bezahlen kann.
Aber da sind wir noch ganz schön weit weg, wenn Sie das alles so aufzählen.
Nein, ich bin mittendrin, weil wir haben das Pflegeberufe-Reformgesetz jetzt gerade verabschiedet. Das tritt 2020 in Kraft. Das setzt die Grundlagen dafür ein. Aber das ist das, wofür ich lebe und wofür ich kämpfe, weil es gibt diese Lösungsansätze. Ja, es gibt auch die Widerstände. Das muss man ehrlicherweise auch sagen.
Gerd Christoffersen ist noch in der Leitung, unser Hörer. Der möchte noch was sagen. Bitte schön.
Darf ich nochmal?
Ja.
Ja, also diese Lösungsansätze, die da in epischer Breite ausgeführt werden, die gibt es schon ganz, ganz lange. Das ist alles schon bekannt. Die Frage ist einfach, wie können wir das gut finanzieren? Und da die Bürgerversicherung ist da eine hervorragende Möglichkeit, wie andere Länder uns das vormachen. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass die CDU sich so vehement dagegen wehrt. Es war ja auch ein Verhandlungsgespräch bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU. Die SPD ist leider wieder eingeknickt und die CDU hat sich durchgesetzt und dieses unmögliche Zwei-Klassen-Krankensystem weiterzuführen. Es schadet uns allen, es schadet den ganzen Bürgern und ist oft ein Hinderungsgrund für vernünftige Lösungen.
Angekommen, Gerd Christoffersen. Ja. Danke Ihnen für Ihre Meinung und für Ihre Haltung und für Ihre Ideen. Welche Lösung haben Sie, Problem Pflege? Das ist heute unser Thema und man muss Arbeitsplätze attraktiv und wertschätzend gestalten. Dazu ist auch ein attraktives Gehalt notwendig, schreibt uns Christiane Leisner. Erhöht man aber einfach die Vergütung, wird es für eine Frau, die in Teilzeit mit der Steuerklasse 5 arbeitet, nicht attraktiver zu arbeiten. Erst wenn sich die Steuerlast verringert, lohnt es sich mehr oder auch wieder zu arbeiten. Und sie plädiert daher für Einkünfte aus Nachtschichten, keine Steuern und Einkünfte aus Spätschichten deutlich weniger Steuern zahlen zu lassen. Das war noch eine weitere Anregung einer Hörerin hier. Wenn Sie in die Zukunft schauen, Johannes Technau, als Geschäftsführer eines Pflegeanbieters, was würden Sie sagen, wo ist das größte Problem, das Sie gerne überwunden sehen mögen?
Also ich glaube, es ist viele der Herausforderungen, auch die von den Hörern angesprochen wurden, liegen einfach im fehlenden Vertrauen. Wir haben ein ausgeprägtes Misstrauenssystem in der Gesundheitsversorgung und ich glaube, dass wir da ansetzen sollen. Und das, was Herr Westerfellhaus gesagt hat, die Versäulung aufzubrechen und beispielsweise SGB 5 und SGB 11 und vielleicht auch SGB 12 zusammenzulegen und diese Strukturen ein bisschen aufzubrechen, das würde sicherlich helfen. Wir sind jetzt seit 2 Jahren mit Bürzog unterwegs und es hat sich zwar viel Politisches getan, aber was Faktisches nur ganz wenig. Und das dass solche Dinge schneller gehen und einfacher zu gestalten sind, das wäre doch, denke ich, ein Anliegen, worauf wir uns alle verständigen könnten.
Spürbar mehr Anerkennung und Würdigung dessen, was da geleistet wird in der Pflege bereits heute. Welche Lösungen haben Sie, fragen wir auch in der kommenden Woche. Dann wird es gehen um das Problem Wohnen und eine Woche drauf dann das Problem Verkehr. Welche Lösungen haben Sie? Können Sie schon mal nachdenken drüber. Diese Sendung geht zu Ende an diesem Freitagnachmittag. Ich bin Petra Enzminger. Bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und Mitmachen.